Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite noch einmal. Was für ein Vater, das hat uns schon vor 3 Wochen miteinander beschäftigt und wir haben gesehen, Gott, unser Vater, er ist unendlich gut und anders als wir. Er ist nicht jemand, der mit Rache unterwegs ist, der uns erst auflaufen lassen muss, der uns erst zurechtrücken muss, sondern er wartet auf uns. Er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen und er ist unendlich geduldig. Man könnte auch meinen, das ist ein passiver Vater. Also wenn wir uns nochmal die Geschichte vor Augen führen, da ist dieser Sohn, der einfach seinen Vater nicht mehr will und sagt, gib mir meinen Erbanteil. Und der Vater gibt es ihm. Da scheint er so passiv zu sein. Aber er weiß, meine Liebe zu meinem Sohn kann ihn nur dann erreichen, wenn ich ihn gehen lasse. Und in dem Moment, in dem er zurückkommt, sehen wir, wie aktiv der Vater ist. Wie sehr er sich ganz auf seine Seite stellt und wie sehr er in seiner Liebe ihn auch unterwegs begleitet hat, ohne ihn zur Liebe des Vaters hin zu manipulieren. Und er hat auf ihn gewartet. Und als er wieder kam, hat er ihn mit offenen Armen empfangen, weil seine Vaterliebe nur eine Sache im Blick hat. Ich will Gemeinschaft mit meinem Sohn. Und der zweite Sohn, der war immer mit dem Vater zusammen und merkte gar nicht, was das bedeutete. Er merkte nicht, wie wunderbar es ist, in der Gegenwart des Vaters zu sein. Und er hatte ihm ja schon alles gegeben. Er hatte ihm seinen Erbanteil gegeben. Aber der Sohn hat gesagt, Papa, ich bin nicht so wie mein Bruder, behalt es. Und am Ende sagt er, du hast mir nicht mal eine einzige Ziege gegeben, um mit meinen Freunden zu feiern, geschweige denn das Mastkalb. Interessant ist, das Mastkalb ist ja ein junges Tier. Und das Mastkalb muss also immer wieder neu zum Mastkalb erkoren werden. Es wurde dort offensichtlich gefeiert, regelmäßig. Denn das Mastkalb ist ja irgendwann kein Mastkalb mehr, sondern eine junge Kuh, ein Rind. Also es wurde gefeiert, aber der Sohn war offensichtlich nie wirklich involviert. Er hat nicht gemerkt, was er mit dem Vater hat. Und so sehen wir diese beiden Personen. Und Jesus erzählt es, wie der Vater mit seinen Kindern umgeht, um zu zeigen, so seid ihr. Ihr seid irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Der eine, der vom Vater nichts mehr wissen will, der loszieht, der den Vater eigentlich schon tot sehen möchte, und der andere, der überhaupt nicht merkt, was er mit dem Vater hat, der neben dem Vater herlebt, obwohl der doch scheinbar so ganz nah an ihm dran ist. Und genau das stellt uns als Christen dar. Viele von uns haben irgendwann einmal Gott den Rücken gekehrt. Es wird auch oft in der Evangelisation benutzt, dieses Beispiel, um zu zeigen, wir haben uns von Gott entfernt und kommen dann irgendwie wieder zu ihm zurück. Aber diese Menschen gibt es in der Gemeinde. Und wir kennen diese Menschen, die irgendwo mal Gott den Rücken gekehrt haben oder in ihren Zweifeln so tief sich verfangen haben, dass sie für eine ganze Zeit nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und die andere Seite, das sind diejenigen, die genau wissen, wie es richtig geht, die viele Bibeltexte auswendig können, aber die Liebe des Vaters nicht begriffen haben. Sehr gut sind in den Regeln, in den Gesetzen. Wir nennen sie in unseren Gemeinden oft gesetzlich. Und wir merken, vielleicht sind wir das auch selber, dass wir gar nicht durchgedrungen sind zu dieser Liebe und zu dem Leben des Vaters. Denn was tut der Vater in dem Moment, in dem der Sohn zurückkommt? Er zeigt ihm die Liebe und er sagt nicht so, jetzt gehen wir erstmal in die Gemeinde, jetzt musst du erstmal Buße tun, jetzt müssen wir hier erstmal wieder alles bereinigen. Er wusste, der Sohn hat es bekannt. Und was tut er? Er feiert mit ihm. Er wird sofort mit ihm feiern. Er zieht ihm das Festgewand an. Er führt ihn wieder zurück in die Sohnehre. Er zieht ihm den Ring wieder an und sie feiern. Ein großes Fest, das man nach draußen hören kann. Und da kommt der andere Sohn, ich habe ihn beim letzten Mal den Workaholic genannt. Die Knechte sind nämlich alle schon beim Feiern. Die Knechte haben das Feld schon verlassen, die Arbeit war fertig, aber er findet immer noch Arbeit und kann gar nicht aufhören und wundert sich, was dort passiert. Gott feiert mit uns. Und das kann der zweite Sohn überhaupt nicht verstehen. Und da merken wir kennen diese Menschen, sind es vielleicht selber, oft hin und her gerissen zwischen Gesetz und der großen Freiheit, die übertrieben ist, wo wir uns in der Sünde verstricken. Und das kann zu unserer Zeit alles Mögliche sein. Da gibt es die Menschen in der Gemeinde, die genau wissen, wie alles richtig geht. Und die genau sagen, du und hier und das und hast du schon gesehen und der wieder. Das steht aber doch im Wort. Und ich weiß, dass ich auch in dieser Gefahr stehe. Und auf der anderen Seite, ach, ist doch egal. Und wir sind dabei, von Gott wegzulaufen. Durch alles Mögliche. Und da kommen wir nämlich gleich drauf zurück, was das sein kann. Heute möchte ich mit uns in den Johannesbrief gucken, in den ersten Johannesbrief, aus dem beim letzten Mal die Lesung kam. Und möchte gucken, was ist das für ein Vater? Und ich komme deswegen zuerst zu genau 1. Johannes 3, Vers 1. Denn dieser Vater, er liebt uns unendlich. Und wir lesen oft nur ein, zwei Verse oder einen Text und sehen es nicht im Gesamtzusammenhang. Jesus hat uns den Vater als einen unglaublich Liebenden vorgestellt, der uns gehen lässt. Und hier sehen wir die Ergänzung dazu. In Kapitel 3, Vers 1. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Als seine Kinder sind wir Fremde für diese Welt, weil Gott für sie ein Fremder ist. Diese Liebe des Vaters versteht nur derjenige, der zu ihm gefunden hat. Was bedeutet das, dass er uns seine Kinder nennt? Was bedeutet es? Es heißt, er hat uns eingeladen in sein Reich, Er hat uns eingeladen, durch Jesus Teil zu sein in seinem himmlischen Reich, in dem Jesus für uns gestorben ist, hier wunderbar dargestellt. Er ist in diese Welt gekommen, hat uns diese Sünde auf sich genommen. Er hat ja nicht nur hier mit uns gelebt, weil er unser Leben teilen will, weil er unser Elend teilen will, weil aus dem Himmel zu kommen, um hier zu leben, das hat keinen Spaß gemacht. Das war nur aus der Liebe Jesu, aus der Liebe des Vaters heraus möglich, dass Jesus das diese vielen Jahre hier ausgehalten hat. Da zeigt sich seine Liebe zuallererst. Und dann noch, dass er für uns am Kreuz stirbt. Dass er sagt, deine Schuld trage ich, weil du sie nicht tragen kannst und weil du damit nicht fertig wirst und wir nie mehr zusammenfinden würden. Und so sind wir seine Kinder geworden. Und tatsächlich ist es so, dass wir in dieser Welt Fremde sind. Weil diese Beziehung, die wir zu Gott haben, können wir mit unseren nicht-christlichen Freunden und Bekannten und Verwandten oft gar nicht teilen. Und selbst wenn wir damit anfangen, ich denke an einen Freund, sobald ich davon anfange, ändert er das Thema. Wechselt er das Thema, weil er damit nichts anfangen kann, weil ich an der Stelle für ihn ein Fremder bin und bleibe. Er hat dazu keinen Zugang und das ist ein Beispiel von vielen, vielen. Und ihr kennt eure Kollegen, eure Verwandten, Bekannten und so weiter. Und viele von ihnen, wenn ihr anfangt, über den Glauben zu reden, ich erzähle trotzdem, wenn ich etwas mit Gott erlebe. Wie ich mit Gott durch Schwierigkeiten gehe, wie er mich trägt in meiner Trauer um meine Eltern und wie ich es loslassen kann. Aber ganz schnell wird das Thema gewechselt und wir sind irgendwo anders, weil er damit nicht umgehen kann. Und das ist mit vielen Menschen so. Dann gibt es aber auch Menschen, die anfangen, neugierig zu werden. Weil sie sagen, Mensch, ich sehe, dass bei dir was anders ist. Das heißt noch lange nicht, dass die Christen werden. Aber es ist eine Neugier da. Und doch bleiben wir Fremde. Und wenn wir neugierig sind, dann sind es immer Dinge, die wir noch nicht kennen, auf die wir neugierig sind. Weil neugierig für das, was wir schon wissen, brauchen wir nicht zu sein. Wenn jemand aus dem Urlaub zurückkommt, und wie war es? Ich bin neugierig, weil ich noch nicht weiß, wie es war. Vielleicht auch, weil ich erzählen wollte von meinem Urlaub. Das kennen wir auch. Dann fängt man an, und wie war dein Urlaub? Ja, das war, und dann, und bei mir, und jetzt erzähle ich nur noch von mir. Die Gespräche kennen wir auch, die sind anstrengend. Aber in der Liebe des Vaters bleiben wir Fremde für die Menschen in dieser Welt. Und wie drückt sich die Liebe aus? Die drückt sich darin aus, und das lesen wir uns jetzt durch. Ich will es noch einmal sagen, jetzt rutschen wir zurück in Kapitel 2. Also sucht jetzt nicht im Kapitel 3 diese Verse. Das ist Kapitel 2 jetzt, ab Vers 14. Ich will es noch einmal sagen, euch Kindern schreibe ich, weil ihr den Vater kennt. Ebenso wende ich mich an euch Väter, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Das ist so der kleine Satz für uns Väter. Hier ist das Vorbild aller Väter. Und euch, ihr jungen Leute, schreibe ich, weil ihr im Glauben stark geworden seid. Gottes Wort wohnt in euch. Ihr habt den Teufel besiegt. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, Die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt. Das Prahlen mit Wohlstand und Macht. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Hier haben wir einen Text, der uns zeigt, was uns oft von der Liebe des Vaters trennt und was uns, wenn wir in der Abhängigkeit zu Gott leben, zu Fremden macht für andere. Wir machen nicht alles mit, weil wir nicht alles brauchen. Und das prägt unser Leben. Oft wird diese Verse gelesen, ach, siehst du, jetzt kommt's doch. Das Evangelium mit dem Gesetz. Liebt nicht diese Welt. Und dann, und das ist der zweite Sohn, der hat diese Verse oder diese Inhalte gelesen beziehungsweise aufgenommen, ohne die Liebe und das Leben des Vaters zu verstehen. Deswegen habe ich den Text heute mal andersrum genommen. Aber der Vater, was will er? Er will, dass es uns gut geht. Und deswegen zeigt er, was uns hindert, was unser Problem ist, um wirklich in der ganzen Beziehung zu ihm leben zu können. Was uns abhält. Unten im letzten Vers steht, die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit. Wenn wir unersättlich sind, das ist so, wir stehen am Buffet und wir essen, bis uns wieder aus dem Gesicht fällt. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal erlebt. Wir haben nicht gemerkt, wo der Punkt ist, dass wir aufhören sollten. Unersättlichkeit, weil die Dinge um uns herum uns nie befriedigen. Das kennen wir in unserem Alltag. Oh, ich hätte gerne. Mensch, unsere Küche ist schon so alt. Ob die schon so alt ist, weiß man nicht genau, aber man hat im Laufe der Jahre so viele schöne neue Küchen bei anderen gesehen. Die Prospekte kommen einem dauernd ins Haus, die Werbung überall. Und jetzt muss die Küche, die vielleicht 15 Jahre alt ist und überhaupt nicht mehr modern aussieht, ersetzt werden. Dann kommen die Älteren und sagen, oder die Alten, ihr jungen Leute heute, wir haben einmal eine Küche gekauft und mit der sterbe ich. Kennt ihr, ja? Und was passiert? Oh, ich möchte aber, und die Küche, ja. Und dann geht man ins Küchenstudio und wundert sich, wie teuer die Dinger sind. Wir wollten aber doch nur, ich sag mal, 5.000 Euro ausgeben und dann sieht man die Küche, die da zusammengestellt, 18.000 Euro. Naja, so ein bisschen können wir ja noch drauflegen. Und dann fangen die Diskussionen an und eigentlich haben wir doch noch Erspartes und wir könnten doch, und ich frag mal meine Mutter, die meinte auch, oder irgend sowas, ja? Und dann handelt man denjenigen runter von 18.000 auf 14.500, meint man hat noch ein Schnäppchen gemacht und hat die Küche. Und wie glücklich macht uns die Küche? Wenn wir unersättlich sind, dann kommt nach der Küche das Wohnzimmer, der Fernseher, das Auto. Jetzt brauchen wir aber auch so einen neuen modernen Rasenmäher, also der Roboter finde ich ja auch richtig cool, weil dadurch reduziert sich ja auch einiges an Arbeit. Aber bis man den installiert hat, das ist viel Arbeit. Unersättlichkeit bedeutet, ich muss immer noch mehr. Und das ist das, was hier steht, Vers 15. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht eine neue Küche kaufen können. Es bedeutet auch nicht, dass wir einen Rasenroboter uns kaufen können. Aber wenn davon unser Glück abhängt, dann werden wir morgen das Glück woanders suchen, weil die Modelle wechseln ja dauernd. Ich weiß nicht, ob ihr diese Handyverträge kennt, wo man jedes Jahr ein neues Handy bekommen hat. Ich hoffe, dass es diese Verträge nicht mehr gibt, weil das mit Nachhaltigkeit und unserer Umwelt und allem überhaupt nichts zu tun hat und nur unsere Gier nach ständig dem Neuesten fördert. Ich weiß nicht, ob es diese Verträge noch gibt. Wie gesagt, ich hoffe nicht. Ich versuche mein Handy immer so 4 Jahre zu halten. Und dann weiß ich so, jetzt wird es langsam kritisch. Und da das sozusagen mein Arbeitsgerät ist, mein Büro, wird es dann gewechselt. Die Gier ist das, die immer noch Neues will und die immer was sieht. Und diese Prospekte und die Werbung zum Anlass nimmt, unzufrieden zu werden. Wir leben noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Die Befriedigung unseres Lebens hat einen viel tieferen Rückhalt. Und das ist das, was uns der Vater geben möchte. Er möchte, dass wir zufrieden sind. Wir sollen feiern können, ja. Nicht immer nur die Zukunft. Es gibt, ja, früher hat man gedacht, das Reich Gottes fängt an nach dem Tod. Heute sagen wir und sehen wir, das fängt schon hier an. Denn Jesus zeigt uns, es hat schon angefangen. Wir dürfen hier schon feiern. Wir dürfen hier auch Geld ausgeben. Aber wenn davon unser Glück abhängig ist, dann ist es schlecht. Oder wenn wir kein Geld haben und immer Sehnsucht haben nach Geld. Ich habe Menschen kennengelernt, die viel Geld haben und immer unzufrieden sind, weil sie nie genug haben. Und ich habe Menschen kennengelernt, die im Grunde nichts oder fast nichts haben und zufrieden sind. Das habe ich in der Elfenbeinküste kennengelernt, in Westafrika. Menschen, die also nach unseren Maßstäben, also im Grunde, ich weiß gar nicht, wie die leben. Arm ist gar kein Wort. Und sie waren zufrieden. Ich habe auch Arme gesehen, die eine unglaubliche Gier nach dem Geld hatten, wollten immer Geld. Und ich habe Reiche gesehen, die immer mehr wollen. Das ist das, was der Vater möchte, Zufriedenheit. Er hat uns das ewige Leben erkauft. Er hat uns befreit von unserer Schuld. Und er möchte, dass wir nicht immer gierig nach dem Neuesten sind. Gierig nach Bildern, die nicht zu uns gehören. Da rede ich von Pornografie. Und wie viele Menschen haben damit ihr Problem? Wie viele Christen auch, und das ist keine Frage von Alter oder von Jugend, haben da ein Problem. Warum? Weil man immer mehr will. Weil uns Dinge angeboten werden. Weil uns Bilder angeboten werden, die uns nicht gut tun. Oder Filme. Gier. Nach immer noch mehr Spielen. Nach immer noch mehr Internet spielen oder beim Handy und noch am Zocken und am Daddeln und am, wie viel Zeit wird damit verbraucht? Und das betrifft jeden von uns. Das ist nicht eine Sache, wo man sagt, naja, in unserer Generation. Als ich das erste Smartphone hatte, war ich so viel damit beschäftigt, dass ich mir Regeln setzen musste, dass ich lernen musste, damit umzugehen. Und heute ist mein Lieblingsmodus der Flugmodus. Mein Handy ist auch mein Wecker. Warum brauche ich mir noch einen Wecker zu kaufen? Ist ja alles drin. Aber nachts wird das Handy ausgemacht. Und der Wecker funktioniert trotzdem. Ich lerne immer wieder damit umzugehen. Irgendwann bekam ich so eine Statistik, eine Wochenstatistik, wie viele Stunden ich am Tag an meinem Gerät verbringe. Ich war total erschrocken. Und das hilft mir, ich freue mich jetzt jede Woche auf diese Statistik, weil ich merke, das reduziert sich. Okay, mit WhatsApp und dann gucke ich, was verbrauche ich am meisten. Im Internet war ich diese Woche nicht so viel. Ich habe mich viel mit Leuten geschrieben und gut. Und das reduziert sich. Dass wir lernen, damit umzugehen. Denn wir leben in dieser Welt, wir müssen uns nicht zurückziehen und irgendwo in einem dunklen Loch vor uns hin vegetieren und immer nur das essen, was andere nicht mehr essen wollen. Das ist ja gar nicht der Punkt. Aber dass wir uns davon nicht gefangen nehmen lassen. Denn in Vers 14 steht, ihr habt den Teufel besiegt. Das finde ich ein ganz starker Ausdruck, als ob ich den Teufel besiegen könnte. Aber Gott nimmt mich dort mit hinein. Er hat den Teufel besiegt und er nimmt mich mit hinein in diesen Sieg. Und Sieger dürfen jubeln, oder? Wenn euer Fußballverein, ich weiß nicht, wer von euch sich für Sport interessiert oder Handball oder welcher Verein auch immer, ich interessiere mich dafür, wenn der gewinnt, dann darf ich jubeln. Ich war neulich letzten Sonntag mit meinem Sohn im Stadion und da haben wir uns gefreut und gejubelt über den Sieg vom FCM. Aber wenn das alles ist, was mein Leben ausmacht, ich werde mit hineingenommen in den Sieg. Und darüber dürfen wir jubeln. Dafür dürfen wir tanzen. So wie der Vater, als sein Sohn zurückkam. Er hat nicht den Zeigefinger erhoben, er hatte Geduld, er hat gewartet und gewartet und dann hat er gefeiert. Und wenn wir mit hineingenommen werden in den Sieg über den Teufel, dann ist das das Feld, auf dem wir feiern können. Das tun wir im Lobpreis. Das können wir auch so tun miteinander, wenn wir zusammen uns irgendwo treffen und wenn wir sagen, Mensch, heute Abend sind wir hier zusammen, lasst uns feiern. Man kann auch zu Hause mal das Abendmahl miteinander feiern und miteinander jubeln, miteinander Gott loben, miteinander beten, wenn wir uns treffen. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber ich merke, bei vielen ist das aus der Mode gekommen, dass wir uns gegenseitig den Segen Gottes wünschen. Weil das können nur wir. Nicht-Christen können sich nicht segnen. Das sind alles Ausdrücke des Feierns. Und für jeden Einzelnen von uns, dass wir gucken, was beschäftigt uns. Was gehört nun zum Wesen, Vers 16, dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche. Selbstsüchtig ist jemand, der keine Zufriedenheit in sich hat oder zu wenig. Sucht ist immer ein Ausdruck davon, dass ich etwas suche. Ich bin auf der Suche nach etwas. Und wenn diese Suche übertrieben wird, wird sie zur Sucht. Und Selbstsucht ist dann da, wenn ich nicht merke, dass ich geliebt werde. Irgendwelche Liebe brauche ich ja. Also versuche ich, mich selber zu befriedigen. Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was eins ins Auge fällt. Das Prahlen mit Wohlstand und Macht. Guck dir mal an, was ich für ein tolles Auto habe. Ist schön, sich sein neues Auto anzugucken, das kann man auch zeigen. Aber wenn man dabei zeigt, also ich habe ja hier was drin, in Klammern, das kannst du dir ja gar nicht leisten. Das ist nicht in Ordnung. Brauchen wir nicht. Und wenn uns jemand so etwas zeigt, dann können wir uns einfach mit ihm mitfreuen und aufpassen, dass wir nicht anfangen, neidisch zu werden. Auch eine Übung, die nicht einfach ist. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Und dann verstehen wir, warum wir Fremde sind. Und da möchte er mit uns hineinkommen, denn er will, dass wir einfach nur ein wunderbares Leben führen. Ein Leben, das glücklich ist. Ein Leben in der Zufriedenheit. Ein Leben in der Geborgenheit und ein Leben, in dem wir feiern können. Zusammen sind, gut essen, gut trinken, das Mastkalb rausholen. Das Mastkalb, also das ist schon, ja, da, wie man so schön sagt, da biegen sich die Balken, aber nicht zu viel essen. Feiern und das Ganze in einem Rahmen, der passt, wo wir merken, damit kann ich vor Gott kommen. Unserem Vater im Himmel würde das gefallen. Das bedeutet dann auch, dass wir so sprechen, dass unsere Gespräche davon gefüllt sind und nicht, wenn wir das fünfte Glas Wein getrunken haben, man muss so viel nicht trinken, aber es gibt Leute, die wissen dann, nach spätestens dem zweiten Glas kommen Dinge aus dem Mund, die man lieber nie gesagt hätte. Dann lass das mit dem Alkohol. Es gibt andere, die werden total gemütlich. Die sitzen da und genießen es. Okay. Aber es gibt Leute, die sollten dieses Genießen ganz schnell beenden, damit sie noch zurechnungsfähig bleiben. Das gehört alles dazu, zum guten Feiern. Nimm lieber eine Cola, das macht nicht so viel. Was wollen wir also? Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Und das möchte ich. Ich möchte immer mehr das tun, was ihm gefällt. Und da möchte ich unersättlich sein. Und immer unersättlicher werden. In der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, der mich liebt, der mich gehen lässt, wenn ich gehen will und der mich empfängt, wenn ich zurückkomme. Was haben wir für einen Vater, der uns nicht nur sagt, es ist toll, wenn du zurückkommst, aber ansonsten erkläre ich dir nichts vom Leben. Ich lasse dich ins Unglück rennen und ich zeige dir nicht, wie der Weg zurück ist. Das ist kein guter Vater, sondern der, der uns zeigt, hier sind die Regeln, damit du glücklich leben kannst. So kannst du leben und so habe ich es mir vorgestellt, dass wir Gemeinschaft haben, die über diese Zeit hinausgeht, die bis in die Ewigkeit ist. Unersättlichkeit bei Gott, die ist gut. Und all die andere Unersättlichkeit, die brauchen wir nicht. Die tut uns nicht gut. Auch wenn sie uns vielleicht für den Moment scheinbar in den Glorienschein bringt. Aber warum will ich mich mit meinen eigenen Dingen glorifizieren? Zeigt euch gegenseitig, was ihr Schönes habt. Aber macht davon nie euch abhängig. Und achtet darauf, dass ihr nicht neidisch seid auf diejenigen, die mehr haben. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Aber in Gott haben wir alles das Gleiche. Gott, unser Vater, der uns unendlich liebt und der mit uns feiern will und leben will und der es liebt, mit uns diese Welt hier zu verändern und immer mehr hinzulieben, damit viele, viele Menschen noch Gott, den Vater, kennenlernen. Amen. Ach so, und eins noch. Genau, den Satz hatte ich noch angedeutet, aber noch nicht beendet. Denkt drüber nach, was euch beschäftigt. Und was beschäftigt uns, was uns besonders beschäftigt, sind oft die Gedanken, die wir am Abend noch haben, bevor wir einschlafen. Was bewegt uns da am meisten? Was geht uns am meisten durch den Kopf? Worum machen wir uns am meisten Sorgen? Und oft sind das auch die Dinge, mit denen wir morgens aufwachen. Und da können wir uns selbst persönlich etwas auf die Spur kommen. Ich merke das bei mir. Wenn mich morgens Sorgen wecken und ich über dies und jenes, denke ich, Mensch, warum interessiert mein Herz das so sehr? Ist doch viel schöner, morgens aufzuwachen mit einem Gebet, mit einer Dankbarkeit, mit einem Lob auf den Lippen. Das ist das, was ich mir für mich wünsche und für jeden Einzelnen. Da könnt ihr euch selber auf die Sprünge kommen und selber feststellen, oh Mensch, irgendwie brauche ich da noch weitere Fortschritte. Und dann mit dem Vater drüber reden. Kannst du mir da helfen, dass ich morgen so und so aufwache, zufrieden und dankbar, mit einem Lob auf den Lippen? Ich möchte weiterkommen und das wünsche ich euch.